Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Zu dem Amt sei sie mehr oder weniger durch Zufall gekommen. Ohne Verklärung blickt Sabine Bergmann-Pohl auf ihre Zeit als letztes Staatsoberhaupt der DDR. Es waren nur wenige Monate, in denen sie diese Funktion ausfüllte. Im Frühjahr 1990 zog sie nach den ersten freien Wahlen zur DDR-Volkskammer für die CDU ins Parlament ein und wurde zur Präsidentin gewählt. Da der DDR-Staatsrat wenig später abgeschafft wurde, fiel Bergmann-Pohl kurzerhand auch die Rolle als Staatsoberhaupt zu. Dabei war die 1946 geborene Thüringerin von Hause aus kein Zoon Politikon und bis in die späten 1980er Jahre politisch wenig aktiv. Ihr Beitritt zur Ostberliner CDU entsprang mehr pragmatischen Überlegungen und dem Wunsch, sich der SED nicht zu sehr andienen zu müssen. Nach dem Überraschungssieg des konservativen Wahlbündnisses Allianz für Deutschland bei den Volkskammerwahlen ging es Bergmann-Pohl schließlich wie vielen anderen der neu gewählten Parlamentarier. Sie waren Seiteneinsteiger, mussten aber das politische Geschäft in rasender Geschwindigkeit übernehmen. Binnen eines halben Jahres wurden mehr als 150 Gesetze auf den Weg gebracht. Am Morgen des 23. August 1990 verlas Sabine Bergmann-Pohl schließlich um 2.57 Uhr den Beschluss der Volkskammer über den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Ein historischer Moment, in dem die Parlamentarier endgültig das Ende ihres Staates besiegelten. Für viele Abgeordnete war es zugleich das Ende ihrer politischen Karriere. Sabine Bergmann-Pohl hingegen gelang der Übergang ins Kabinett von Helmut Kohl, der sie zur Bundesministerin ohne Geschäftsbereich machte. Später wurde sie parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Rein formal sei es mit ihr bergab gegangen, gestand sie später einmal gegenüber der Zeitung Taz. Die Erfahrungen und Positionen der ehemaligen Volkskammerabgeordneten seien in der Bundesrepublik kaum gefragt gewesen. Ihre fachliche Kompetenz als Medizinerin konnte Bergmann-Pohl dennoch einbringen, etwa als Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags. 2002 schied sie aus dem Parlament aus und widmete sich ihrer Tätigkeit für das Deutsche Rote Kreuz.
Ich bin dann im zarten Alter, muss ich sagen, von 18 Jahren in die Gerichtsmedizin gekommen und mit all diesen Schrecklichkeiten, die dort auch sind, konfrontiert worden.
Medizin statt Modelkarriere.
Frau Bergmann-Pohl, ich würde dieses Gespräch ganz gern mit Befindlichkeiten beginnen. Wir befinden uns hier bei dieser Interviewaufzeichnung im Gebäude des RIAS, jetzt vom Deutschlandradio natürlich. Sie haben in einer Autobiografie mal geschrieben, der RIAS sei Ihr bevorzugter Sender während der Jugend- und Studentenzeit vor allem gewesen. Welches Gefühl oder welches Empfinden haben Sie, wenn Sie jetzt hier dieses Gebäude betreten?
Ja, das ist vielleicht auch ein Stück wieder meiner Jugend- und sogar Kindheitserinnerung. Meine Großeltern lebten ja hier in Westberlin in Kladon. Ich habe ganz viel meine Ferien hier verbracht. Und sonntags morgens war immer Onkel Tobias im RIAS ist da. Das haben wir immer gehört mit meiner Cousine und später natürlich auch im RIAS Nachrichten, Lord Knut, die Musik. Und ja, für mich ist der RIAS ein Stück Heimat.
RIAS ist ja die Abkürzung für Radio im amerikanischen Sektor. Und RIAS war ja in der ganz harten Zeit des Kalten Krieges so etwas wie ein Feindsender. War das eigentlich verboten damals oder haben Sie dieses Verbot einfach, oder wenn es denn ein Verbot war, ja, dezent umgangen?
Also verboten, man kann ja nicht verbieten, wenn Leute zu Hause Radio hören und Rias hören. Sicherlich kann man das überwachen und kann einem Steine in den Weg legen, aber das hat mich eigentlich nicht interessiert. Also Rias war mein Sender und den habe ich immer gehört. Ja, und für mich waren auch die Informationen nachher über den Rias wichtig. Und insofern, also ich sag mal, Verbote haben mich eigentlich noch nie so richtig interessiert.
Das wird sicherlich ein gutes Stichwort auch sein für Mauerbau und Folgende. Aber bleiben wir mal bei Ihrer Kindheit. Sie sind eigentlich Thüringerin, dort geboren. Es hat Sie aber relativ früh dann nach Berlin verschlagen, wenn man das so sagen darf. Was war dafür der Grund?
Na, der Grund war, dass meine ganze Familie gebürtige Berliner sind und ich die Einzige bin, die in Eisenach geboren worden ist, kurz nach dem Krieg. Mein Vater kam aus dem Krieg zurück. Meine Mutter mit meinen Geschwistern waren nach Thüringen evakuiert. Mein Vater hat dann als Arzt in Ruhla ein Krankenhaus aufgebaut, aber es war immer sein Ziel, nach Berlin zurückzukehren. Und dann sind wir 57 nach Berlin gezogen.
Ihr Vater war Arzt, auch in einer gehobenen Position, was für Sie ja nicht unbedingt von Vorteil war, denn Sie waren aus einer begüterten Familie, so hieß es ja damals, und nicht unbedingt für ein Studium von vornherein zugelassen. Was haben Sie dann gemacht?
Ja, das ist richtig. Es gab eine sogenannte 60-40-Prozent-Regelung. Das heißt also, 60% der Arbeiter- und Bauernkinder wurden bevorzugt zum Studium zugelassen und 40% sogenannte Intelligenzkinder. Und als ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, ist mir mitgeteilt worden, dass die 40% schon längst erfüllt seien. Und da ich damals so ein bisschen gemodelt habe, um mein Taschengeld aufzubessern, hat mir der prüfende Professor der Charité mitgeteilt, ich könnte doch eine Karriere als Model machen. Und das hat mich so erbost und ich wollte dann schon gar nicht mehr Medizin studieren, weil ich gedacht habe, mit solchen Idioten willst du eigentlich nichts mehr zu tun haben. Aber mein Vater, sehr zielstrebig, ist dann zu Professor Prokop, dem damaligen Leiter der Gerichtsmedizin, gegangen und hat gesagt, meine Tochter braucht einen Praktikumsplatz. Und ich bin dann im zarten Alter, muss ich sagen, von 18 Jahren in die Gerichtsmedizin gekommen und mit all diesen Schrecklichkeiten, die dort auch sind, konfrontiert worden. Aber Professor Prokop war ein großer Förderer meiner Person und ich habe also nach einem Jahr die Aufnahmeprüfung wiederholt. Dann wurde ich zum Studium zugelassen, aber mit der Auflage, ich sollte noch ein Jahr als Hilfsschwester in der Charité arbeiten. Und das hat aber Prokop nun wiederum verhindert und hat mich also in der Gerichtsmedizin behalten. Und das war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit. Er wollte auch immer, dass ich Gerichtsmedizinerin werde, aber das war nun wirklich nicht mein Ziel. Also wie gesagt, eigentlich sind mir immer ganz viele Wege auch geebnet worden.
Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre Modelkarriere zurückkommen. Ja. Wie muss man sich das in der DDR damals vorstellen? War das etwa nach derselben Art und Weise, wie sowas in Paris heutzutage geschieht? Ich vermute mal, das waren irgendwelche Kataloge, ja, in denen Sie erschienen sind. Ja, wie war es damals?
Ja, mich hat ein Fotograf angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, Modeaufnahmen und solche Sachen zu machen. Und da habe ich zugesagt und da hat man richtig viel Geld gekriegt für DDR-Verhältnisse. Also so einen Tag, wenn ich da gemodelt habe, 100 Ostmark, das war ganz viel Geld. Und ja, und dann war ich also im Magazin und in der Für dich abgebildet und ja, das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann hat die Morgenpost mal diese alten Bilder ausgegraben und hat das nochmal wieder aufgelegt. Und im Bundestag sprachen mich die Herren der Schöpfung an und waren ganz begeistert von den tollen Bildern, die davon damals existierten.
Die hatten noch Bilder davon, ja.
Ja. Man hat sich eingerichtet, man hat sich zwar nicht alles gefallen lassen, aber man musste Kompromisse eingehen.
Leben in der Nische.
Sie sind dann ja im Grunde genommen während Ihrer Zeit auch eine Beobachterin der Zeitgeschichte damals schon gewesen. Wie kam es eigentlich bei Ihnen an als Thüringerin, dass Willy Brandt in Erfurt 1970 etwa, dort am Fenster gestanden hat und Ja, alle Menschen Willi, Willi riefen und die meinten nicht Willi Stoph.
Das ist richtig. Dieser Besuch macht auch deutlich, was die Menschen auch in der DDR dachten. Und für uns ist damals Willy Brandt ein sehr, sehr großer Hoffnungsträger gewesen. Und man hat sich ja in der DDR gewünscht, gerade als Jugendlicher einfach ein bisschen freier zu sein, mehr Offenheit wagen zu können, dass man nicht jedes Wort, was man öffentlich gesagt hat, auf die Goldwaage legen musste. Also das heißt, dieses Eingeengtsein, diese auch mentale und intellektuelle Unterdrückung, die dort permanent stattfand, das ist das, was uns so gestört hat. Und ich meine, ich war vielleicht damals noch nicht so politisch und mir wäre es einfach egal gewesen, wie dieses Meer an Freiheit und Demokratie in unser Land kommt. Im Nachhinein bin ich natürlich skeptisch, dass die SPD damals auch noch eine Zwei-Staaten-Theorie mitverfolgt hat, weil es die Wiedervereinigung Deutschlands verhindert hätte. Und deswegen finde ich so, wie es gelaufen ist, eigentlich besser.
Da Sie die SPD gerade erwähnen, es gab ja bis in die 80er Jahre, nein, zweite Hälfte der 80er Jahre, das sogenannte Streitpapier, ja. SED, SPD. Gehört das auch in, ja, diese Betrachtensweise, die Sie gerade geschildert haben?
Ja, richtig. Also ich war damals auch schon immer skeptisch, weil ich Sorge hatte, dass, sage ich mal, dieser auch kalte Krieg damit zementiert wird, also dass diese zwei Blöcke zementiert werden, dass sich also wenig verändern würde. Und ich habe natürlich nie daran geglaubt, die Wiedervereinigung erleben zu können. Das ist völlig klar. Auch unsere Anfänge, die Demonstrationen auf der Straße, dient ja nicht der schnellen Wiedervereinigung. Das war damals überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema war, mehr Freiheit und Demokratie in der DDR zu bekommen. Aber wenn man das alles in eine Betrachtung bringt, dann weiß man doch, dass es wirtschaftlich einfach nicht funktioniert hätte.
Da Sie gerade von Straße sprechen, 1953, da waren Sie noch sehr jung, aber 1956 und dann vor allen Dingen 1968 haben die Sowjets ja massiv eingegriffen gegen Freiheitsbewegungen, sowohl in Ost-Berlin als auch in Budapest, als auch dann in Prag. Waren das auch so die ersten Zeichen dafür, dass man sagen konnte, wir müssen uns nicht mehr alles bieten lassen, vielleicht gibt es doch irgendwo eine Möglichkeit, mehr Demokratie zu wagen?
Das war eine schwere Zäsur, sicherlich in den Freiheitsbemühungen der Ostblockländer. Und man war sicherlich dann auch ein bisschen mehr hoffnungslos, dass sich irgendwas ändern würde. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten ohne die Entwicklung, die in der Sowjetunion dann Gorbatschow entstanden ist. Das hat den Menschen in der DDR wieder mehr Mut gegeben, auch wirklich selber sich zu artikulieren und bestimmte Forderungen aufzustellen. Denn die Staatsführung der DDR war ja völlig anders. Die haben sich ja auch abgesetzt von der Glasnost-Perestroika-Bewegung in der Sowjetunion. Und es war einfach dieser Starrsinn dieser alten Herren. Aber ohne Moskau konnten sie natürlich auch nichts bewegen. Und das war, glaube ich, ein glücklicher Umstand. Und obwohl man nie wusste, wie es ausgeht, denn diese Demonstrationen sind ja teilweise sehr blutig und brutal von der Staatssicherheit unterdrückt worden. Aber trotzdem, man hatte die Hoffnung, jetzt passiert was. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich sage mal, wir haben wirklich ganz, ganz viel Glück dabei gehabt. Es gab ganz viele glückliche Umstände dabei.
Es ist so ganz schön, Ihnen zuzuhören, weil Sie eigentlich schon auf diese Momente der Befreiung abheben. Ich würde aber ganz gern noch ganz kurz auch für Sie persönlich zurückkommen auf den Mauerbau. Was hat das eigentlich für Sie bedeutet? Sie konnten zuvor ja durchaus Ihre Schwester in Münster hin und wieder besuchen, haben auch durchaus Auslandsreisen antreten können und dann plötzlich war Schluss. Und in dem Zusammenhang ist mir sehr aufgefallen, dass bei Ihnen der Begriff Nischenleben in der DDR gekommen ist. Hat man sich dort eingerichtet und mit allem abgefunden 1961?
Also dieser Mauerbau war ein schwerer Schnitt durch unsere Familie. Meine Schwester, meine Großeltern lebten ja in West-Berlin, die haben wir jedes Wochenende besucht. Ich habe meine Großeltern dann nur noch zwei- oder dreimal gesehen. Und selbst als meine Großeltern gestorben sind, durfte nicht mal mein Vater zur Beerdigung. Also das war schon sehr, sehr hart. Und wie gesagt, auch der Kontaktabbruch zu meiner Schwester hat mich sehr getroffen. Aber man hatte ja keine Chance. Ja, klar, wir hätten flüchten können. Und sicherlich von meinem Vater hätte das ausgehen müssen. Aber mein Vater hatte eine sehr gut etablierte Stelle im größten Ostberliner Krankenhaus. Und obwohl mein Großvater immer meinen Vater aufgefordert hat, komm hier rüber, hat mein Vater gesagt, nö, mir geht's doch gut. Und ich sag mal, diese politische Naivität, also er hat wohl nie gedacht, dass man durch Berlin mal eine Mauer ziehen würde, die hat dazu geführt, dass wir also dann letztendlich in der DDR geblieben sind. Ja, und dann habe ich versucht, mich einzurichten. Das heißt also, ich habe studiert dann mit diesem Praktikum in der Gerichtsmedizin. Habe dann auch Gott sei Dank in Berlin eine Stelle bekommen für Facharztausbildung. Das war ja auch nicht normal, denn es wurde ja staatlich gesteuert, wo man dann seine Facharztausbildung machen konnte. Ich wollte aber gerne in Berlin bleiben und habe dann eine Facharztausbildung als Lungenfachärztin begonnen und habe meine Promotion bekommen, habe dann das erste Kind bekommen und dann war eigentlich für mich auch jeglicher Fluchtgedanke passé, denn ich fühlte mich auch verantwortlich natürlich für meine Familie und ich wäre nie ohne meine Kinder geflohen. Ja, und dann wurde ich ja sehr, sehr schnell auch Leiterin einer Poliklinik. Das heißt also, man hat sich eingerichtet, man hat sich zwar nicht alles gefallen lassen, aber man musste Kompromisse eingehen. Also zum Beispiel, als ich dann 1980 eine Poliklinik als Leiterin übernehmen durfte, ich war 34, also sehr, sehr jung, habe ich mitbekommen, dass die SED mich haben wollte, weil jung, Frau, leitende Position, war natürlich für die SED interessant. Und das war für mich so ein Schock, weil es war für mich keine Option, in die SED zu gehen. Ja, und dann bin ich in die CDU eingetreten.
Das war 1981.
Das war 1981, bin ich in die CDU eingetreten. Praktisch als Ausweg, nicht in die SED zu müssen, aber auch den Druck von mir zu nehmen, weil die hätten ja nicht locker gelassen.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit der früheren CDU-Politikerin und ehemaligen Präsidentin der Volkskammer der DDR, Sabine Bergmann-Pohl.
Ich sag mal so, ich bin überwacht worden, aber irgendwie, sage ich mal, konnten Sie mich nicht richtig greifen.
Unter Beobachtung.
Wie finden Sie denn heute betrachtet, denn damals ging ja sofort das Wort um, das ist eine Blockflötenpartei, dass Sie sozusagen da zugehörig zu einer Truppe sind, die gerade diese latente Abhängigkeit nicht verleugnen konnte?
Ich gebe Ihnen recht, es war eine Blockpartei, also die Steigbügelhalterfunktion für die SED, das ist völlig klar und das ist mir auch damals klar gewesen. Aber wie gesagt, man hat mich in Ruhe gelassen und ich habe mich nachher dann ab 85 ungefähr, als ich nachher ärztliche Direktorin der Bezirksstelle für Lungenkrankheiten und Tuberkulose war, dann auch etwas stärker engagiert. Da gab es so ein aktiv Gesundheits- und Sozialwesen. Weil es ja unglaublich viele Defizite auch in der Gesundheitspolitik der DDR gab. Das konnte ich über diese Schiene machen. Man konnte über diese Schiene auch Einfluss nehmen. Und das habe ich getan. Und ich sag mal so, und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, also hier etwas zu bewegen. Wir haben zum Beispiel in der DDR ein großes Drogenproblem gehabt. Also Alkohol und Tabletten und solche Dinge. Und ich habe dann mit kirchlichen Menschen Kontakt aufgenommen. Wir haben gemeinsame Initiativen gestartet. Und wie gut das war, habe ich nach der Wiedervereinigung erfahren, weil ein Leiter einer Drogenstelle bei Hannover mich angeschrieben hatte. Der war Pfarrer in der DDR vorher und hat mich eingeladen dorthin und hat mich nochmal gelobt, dass ich so mutig war, eben das alles auch zu initiieren. Und ich habe immer mit dem Bezirksarzt ganz offen auch über die Defizite des Gesundheitswesens diskutieren können. Und ja.
Gab es da keine Sanktionen?
Wir hatten zum Schluss einen recht fortschrittlichen Bezirksarzt, Herr Professor Dellas, der ja Miterbauer des Charité-Hochhauses war, der sogar in den Dienstberatungen also offen angesprochen hat, dass wir in der DDR und auch in Berlin zu wenig Dialyseplätze haben. Es saß aber immer jemand von der Stasi dabei, aber den kannte er natürlich auch. Er war natürlich auch SED-Mitglied, aber ich sag mal, es gab schon auch SED-Mitglieder in Funktion, die sehr offen Missstände der DDR anprangerten. Ja. Und das war das Erfrischende, darum konnte man mit ihm auch ganz gut diskutieren.
1985 haben Sie gerade erwähnt, das war die Zeit, als, wir haben schon drüber gesprochen, Glasnost und Perestroika aufkamen. War das für Sie persönlich auch so ein erstes Wendesignal, das sich dann 1989 auch tatsächlich manifestiert hat? Oder hat man gesagt, naja, die schreiten voran, aber wir leider nicht hinterher?
Ja, das Letztere ist schon der Fall gewesen. Also es hat sich ja bei uns sehr wenig verändert. Allerdings hat man versucht, durch Verbesserungen des Gehaltsgefüges die Menschen ruhig zu halten. Man hat, sage ich mal, versucht, in der Versorgung der Bevölkerung Verbesserungen herbeizuführen. Aber letztendlich merkte man doch, dass die DDR, wenn Sie so wollen, insolvent war. Also es fehlte dann an vielem und die Menschen waren eigentlich sehr unzufrieden. Auch die Opposition witterte natürlich jetzt die Möglichkeit, jetzt können wir eigentlich was tun. Also die Sowjetunion will was verändern, warum sollen wir jetzt nicht verändern? Und diese politischen Diskussionen, die fanden ja nicht nur in diesen Kreisen statt, sondern sie fanden natürlich auch zum Beispiel bei mir in meinem sogenannten Kollektiv, hieß das ja in der DDR, wurde es viel offener über politische Entwicklungen diskutiert. Das brachte mir allerdings dann Probleme ein, weil eine Gewerkschaftsfunktionärin mich dann angeschwärzt hatte und ich einen Brief bekam. Also solche Sanktionen fanden dann statt.
Sie sind ja auch angeschwärzt worden wegen Ihrer vielfältigen Besuche bei Ihrer Schwester. Es gab dann eine Stasi-Akte, eine Stasi-Opferakte, muss man dazu sagen. Haben Sie die eigentlich mal gesehen?
Ich habe sie mal eingesehen, aber wissen Sie, also das war teilweise so wenig politisch. Also da wurde nun alles untersucht, mit wem ich zusammenlebe. Ich war ja dann geschieden von meinem Mann. Man hat aber nie rausgekriegt, wer mein eigentlicher Lebenskamerad war damals. Man hat geguckt, wer bei mir ein- und ausgeht. Ich habe für jemanden an der Grenze, also einen Cousin, ein Journalist von der Morgenpost, der Bücher aus der DDR mit nach West-Berlin nehmen wollte, die wurden ihm abgenommen an der Grenze. Ich bin dann zur Grenze gefahren, habe die Bücher eingesammelt. Das stand alles in der Akte. Also ich sag mal so, ich bin überwacht worden, aber irgendwie, sage ich mal, konnten sie mich nicht richtig greifen. Allerdings fand ich einen ganz negativen Bericht über mich, der damals offensichtlich auch eine Rolle gespielt hat, als ich Direktorin der Bezirksstelle werden sollte. Man konnte ja demaskieren lassen, das war unter einem EM-Namen geschrieben, und das habe ich gemacht und das war eine ärztliche Leiterin einer anderen Poliklinik, die mich dort angeschwärzt hat. Ich wäre also illoyal dem Staat gegenüber und wäre keine gute Leiterin meines sozialistischen Kollektivs und so weiter und so fort.
War das das Klima, bei dem dann auch diese Wahlfälschung der Kommunalwahlen im Sommer 1989 möglich waren?
Ja, gefälscht wurde ja vorher schon. Ohne Ende. Plus hat es keinen interessiert.
Aber dann kam es raus.
Aber da kam es raus. Da hat man den Mut gehabt, eben dort letztendlich sich dazuzusetzen und bei den Auszeichnungen dabei zu sein und die zu überwachen. Ich wollte ja gar nicht auch, ich bin zur Kommunalwahl gar nicht gegangen. Und um 17 Uhr stand dann jemand vor meiner Tür und hat gefragt, ob ich nicht zur Wahl gehen will. Und es sind ja auch zu dieser Wahl ganz viele in die Kabinen gegangen. Zu den Wahlen davor, ich kann mich gar nicht entsinnen, da standen teilweise gar keine Kabinen. Sie haben diesen Zettel gekriegt, der Nationalen Front, der wurde zusammengeklappt und wurde in die Urne. Also es fanden ja nie richtige Wahlen statt. Und diese ganze Entwicklung, die politische Entwicklung, mehr Mut zu haben, mehr sich aufzulehnen gegen dieses System, hat ja dann auch letztendlich eben diese Wahlfälschung erstmalig dokumentiert. Und das hat die Leute dann natürlich auch noch sehr viel mehr beeinflusst und gesagt, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Der Kudamm war ein einziges Volksfest. Das war irre.
Die letzten Tage der DDR.
Das war tatsächlich dann der Impuls für die 89er-Bewegung, die auf die Straße ging, insbesondere die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Und dann durch Herrn Schabowskis etwas, sagen wir mal, schräge Formulierung ist dann das Volk über die Mauer gegangen oder vorbei an verdutzten Grenzbeamten in den Westen geflohen. Sie selber haben das Ganze verschlafen. Wie konnte das passieren?
Ja, ich bin erst relativ spät nach Hause gekommen, habe diese Sendung, also das Interview mit dem Schabowski auch gesehen. Und habe zu meinem Mann gesagt, prima, wir fahren Weihnachten zu meiner Schwester und feiern dort Weihnachten. So. Und ich bin dann ins Bett gegangen und mein Mann hat noch vorm Fernseher gesessen und gab es noch Fußball an dem Abend, deswegen blieb der vorm Fernseher sitzen. Und ich bin dann 10:30 oder 11 aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, was ist da los? Das ist ja so ein Tuabu. Aber ich war so im ersten Schlaf, ich habe meinen Mann geweckt und habe gesagt, komm ins Bett. Und wir sind ins Bett gegangen. Nächsten Morgen hat mein 12-jähriger Sohn zu mir gesagt, Oma hat heute Nacht angerufen. Ich sage, ist ihr was passiert? Nein, die hat gesagt, die Grenze ist auf. Und da habe ich gesagt, Oma spinnt. So, und dann habe ich aber doch gehört im Radio, dass irgendwas los ist und habe also Fernsehen angemacht. Ja, und da haben wir das gesehen. Und also mein Mann und ich, wir saßen mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher. Also wir wären wahrscheinlich in der Nacht sowieso nicht losgelaufen wegen der Kinder. Die hätten wir weg müssen, mitnehmen müssen. Wir sind dann am Sonnabend ganz geordnet über die Bornholmer Brücke mit den Kindern in den Westen gegangen. Es war eine riesige Demonstration Richtung Westen. Und ja, das Gefühl kann man kaum beschreiben. Es war unglaublich.
Und es gab damals auch die 100 Mark West Begrüßungsgeld. Richtig. Das fanden Sie nicht so toll.
Ach, was heißt, das fand ich nicht so toll. Für meine Kinder war das toll. Mein Sohn hat sich gleich ein paar Turnschuhe gekauft. Ich habe das Geld natürlich zu Hause hingelegt, weil man nicht wusste, wofür man das noch brauchen kann. Aber das war ja nicht der Grund, dass wir in den Westen gegangen, dass wir jetzt die 100 D-Mark kriegen, sondern einfach die Freunde, die Verwandtschaft zu sehen, auf dem Kudamm zu wandeln. Der Kudamm war ein einziges Volksfest. Das war irre. Das ist so ein Gefühl, ich glaube, das kommt nie wieder. Und völlig wildfremde Menschen haben uns angesprochen, haben uns eingeladen. Und ich weiß noch, wir sind dann in so eine Künstlerkneipe gegangen mit meinem Cousin, also dem Journalisten. Und wir waren ganz erschüttert, dass dort ein Bier 4,50 D-Mark kostete. In der DDR kostete das, glaube ich, so 60 Pfennige oder so. Und mein Mann hat dann auch nur eins getrunken. Er hat gesagt, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten.
Aber das war im Grunde genommen dann so der Anfang einer Ad-hoc-Karriere, die insbesondere sich dann manifestierte, als die erste Volkskammer war, die erste freie. Das war im März 1990 und da hat die CDU, ihre Partei, einen fulminanten Wahlsieg erzielt, obwohl alle Welt gerechnet hatte, dass die SPD gewinnt.
Ja. Also ich war schon Stellvertreterin für den Gesundheitsbereich im zentralen Runden Tisch. Aber wurde dann angesprochen, ob ich bereit wäre, für die Volkskammer zu kandidieren. Wollte nicht kandidieren, weil ich meinen Beruf nicht aufgeben wollte. Dann wurden mehrere Gespräche mit mir geführt und habe dann gesagt, okay, also ich kandidiere. Bekam auch dann den Listenplatz hinter dem Messier. Ja, und überraschenderweise hat mich während dieser Kandidatur die Taz interviewt. Und dann hat die Journalistin gefragt, wie denken Sie denn, wie die Wahl ausgeht? Und ich habe gesagt, die Allianz für Deutschland wird die Wahl gewinnen. Und da fing die an zu lachen und hat gesagt, glauben Sie auch alleine nicht, die Umfragen sind alle SPD. Und da habe ich gesagt, ich erlebe an den Ständen was anderes. Ja. Und genau das ist eingetroffen. Aber auch selbst de Maizière war sehr überrascht und wusste ja, was auf ihn zukommt. Aber ich war da noch ganz unbedarft.
Ja, aber nicht mehr lange. Sie sind dann sozusagen in den politischen Fahrstuhl gegangen und waren plötzlich unversehens Präsidentin der Volkskammer, die ja damals noch existierte. Ja. Und damit auch automatisch, aus heutiger Sicht, das letzte Staatsoberhaupt innerhalb der DDR. Ja. War das damals eigentlich damit verbunden?
Nein.
Gab es keine Wahl dazu?
Nein, es war so. Also wir haben ja damals sind wir davon ausgegangen, dass die Übergangszeit mindestens 3-4 Jahre dauern würde. Und zwar geplant, noch ein Staatsoberhaupt wählen zu lassen. Und es wurde eine Verfassungsänderung, also das Amt des Staatsoberhauptes gab es ja nicht in der DDR. Und es wurde eine Verfassungsänderung durchgeführt, dass bis zur Wahl eines Staatsoberhauptes der Parlamentspräsident diese Funktion mit übernimmt. Das heißt, ich war Hausherrin sowohl der Volkskammer als auch des ehemaligen Staatsrates. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich das erfahren habe, dass es so geplant ist, das hat mir natürlich schlaflose Nächte bereitet. Und weil ich ja völlig unvorbereitet in diese Funktion kam. Und ich muss sagen, ich habe dann Richard von Weizsäcker angerufen und ich habe gesagt, ich brauche unbedingt einen kompetenten Menschen für den Staatsrat. Und er hat mir seinen damaligen Büroleiter geschickt und dadurch hatte ich eine Vertrauensperson dort im Staatsrat. Und ja, es ging ja dann auch um die Abwicklung nachher, durch diese schnelle, rasante Entwicklung, die dann eintrat. Aber wissen Sie, ich muss eins sagen, sowohl die Kernmannschaft der Volkskammer, die ja überwiegend aus alten Genossen bestand.
Wurde als Laienspieltruppe denunziert?
Ja, die Laienspieltruppe waren wir ja. Aber ich sag mal, die Beamten waren ja die alten SED-Genossen in der Volkskammer. Und vor allen Dingen im Staatsrat waren ja auch, sag ich mal, 500-prozentige Genossen. Das ist alles ruhig und, ich würde fast sagen, komplikationslos verlaufen.
War das eine überraschende Loyalität, die da
ja,
sichtbar
das,
wurde?
Ja, das war für mich sehr überraschend. Wir hatten natürlich auch Feinde, ist völlig klar. Aber es ist trotzdem alles im Großen und Ganzen recht reibungslos eben verlaufen. Natürlich gab es zum Beispiel ganz gezielte Pressegeschichten, die gegen mich aufgebaut wurden, die von der Stasi gesteuert waren. Ich habe Morddrohungen gekriegt. Klar, da ist ganz viel daneben passiert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich heute wirklich glücklich darüber, dass es so friedlich dann letztendlich abgelaufen ist. Man muss einfach wissen, dass diese Leute alle wussten, sie verlieren ihre Jobs und mit wenig Chancen auf Weiterbeschäftigung. Und das galt auch für den diplomatischen Korps und so weiter und so fort.
Ja. Ihr Pendant im Bundestag hieß damals Rita Süssmuth, mit der Sie dann auch auf Reisen gegangen sind. Besonders beeindruckt hat Sie offensichtlich die gemeinsame Reise nach Israel.
Richtig.
War das eigentlich unproblematisch für Ihre alten Genossen in der DDR?
Nee, das war für die DDR überhaupt nicht unproblematisch, auch nicht für die engen diplomatischen Beziehungen zu den arabischen Staaten, die auch letztendlich dann über ihre akkreditierten Diplomaten bei mir waren und nicht wünschten, dass ich diese Israel-Reise antrete. Ich habe ihnen aber deutlich gemacht, dass ich also mir keine Vorschriften machen lasse, sondern das entscheide, wie ich das entscheide. Und der Besuch wurde auch vorbereitet über das Büro von Frau Süssmuth. Wir sind zusammen nach Israel gereist und ich sag mal, insgesamt hat dieser Besuch ein ganz großes Presseecho gehabt, sowohl in der deutschen Presse als auch in der israelischen Presse. Und das Resümee war außerordentlich positiv, denn es ging uns darum zu werben für die deutsche Wiedervereinigung. Man hat da natürlich große Vorbehalte, besonders in Israel, gegen diese deutsche Wiedervereinigung gehabt. Und am beeindruckendsten war für mich der Besuch in Yad Vashem. Und auch der Besuch oder der Privatbesuch bei dem damaligen Knesset-Präsidenten Schilansky, der immer gesagt hat, ich gebe nie wieder einem Deutschen die Hand und auch sich geweigert hat, Frau Süssmuth und mich in der Knesset zu empfangen, war aber dann bereit zu einem persönlichen Gespräch in seiner Wohnung. Und das 10-minütige Gespräch dauerte dann über eine Stunde und er erzählte uns dann aus seinem Leben, was uns wirklich sehr erschüttert hat, denn seine gesamte Familie ist im Holocaust umgekommen. Er war der einzige Überlebende. Und man merkte, dass im Laufe dieses Erzählens die Atmosphäre sich bei ihm in der Wohnung auch entspannte. Am Anfang bekamen wir kein Getränk, nichts. Dann stellte die Frau Getränke hin, Obst. Und es war ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Gespräch und vor allen Dingen, er gab uns zum Schluss beim Rausgehen die Hand. Und das hat mich so bewegt, insofern, dass ich merke, dass Leute, die so ein schweres Schicksal haben, letztendlich sich dann doch eben auch überwinden können und einem die Hand reichen und sagen, ich vertraue euch, dass ihr es in Zukunft besser macht. Und dieses Versprechen haben wir ja damals in Israel auch abgegeben beide, weil wir gesagt haben, wir werden ein Deutschland errichten, in dem solche Entwicklungen nicht mehr möglich sein werden. Und ich denke, gerade jetzt auch mit der Flüchtlingskrise haben wir eben auch das bewiesen, dass wir offen sind, dass wir demokratisch sind, dass wir Hilfe geben und nicht Krieg sehen. Es gab überhaupt gegen uns Vorbehalte, denn wir waren ja nun mal sozialisierte Ossis, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Ankommen in der Bundesrepublik.
Zum Thema Bewegung in der Deutschlandpolitik, die entstand im Juli, als es zu einer Währungsunion gekommen ist in Deutschland. Und am 2. Dezember gab es die ersten gesamtdeutschen Wahlen. Am 3. Oktober hatte man sich dann irgendwie dazu bereit erklärt, diesen Tag der deutschen Einheit zu begehen oder zu erfinden, wenn man so sagen darf. War das eigentlich unproblematisch? Welche Funktion hatten Sie da als Staatsoberhaupt der DDR?
Also ich sag mal so, der Tag der deutschen Einheit, der 3. Oktober, ist nicht erfunden worden, sondern den hat die Volkskammer beschlossen. Denn die Volkskammer hat ja den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober in der Nacht vom 21. zum 22. August in der Volkskammer beschlossen.
Das war auch eine schwere Geburt.
Das war eine sehr schwere Geburt. Ja, genau. Richtig, nach Artikel 23. Und ich sag mal, es gab ja viele Termine, die immer wieder in der Öffentlichkeit kursierten. Die Volkskammer hat das gemacht und darauf lege ich auch ganz großen Wert. Wenn die Volkskammer diesen Beitritt nach Artikel 23 nicht beschlossen hätte, ich weiß nicht, ob wir die Wiedervereinigung damals dann bekommen hätten. Und darum ist mir der Ort dort, wo jetzt das Schloss aufgebaut wird, denn dort fand dieser Beschluss statt, ist mir auch so sehr wichtig.
Palast der Republik.
Ehemaliger Palast der Republik. Ich wollte ja auch nicht, dass der abgerissen wird. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Das war ja nicht die einzige Schwierigkeit. Also wir haben ja dann 160 Abgeordnete der Volkskammer delegiert in den Deutschen Bundestag. Aber es gab ja dann noch Probleme auch mit dem Europäischen Parlament. Also auch die Delegation der Abgeordneten ins Europäische Parlament verlief ja nicht reibungslos. Also da gab es ja auch viele Vorbehalte. Es gab überhaupt gegen uns Vorbehalte, denn wir waren ja nun mal sozialisierte Ossis, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, und dann fanden die ersten gesamtdeutschen Wahlen statt und dann wurde, ich meine, das war mehr ein Akt gegenüber uns Ostdeutschen, dass 5 aus je einer Partei, also nicht aus der PDS, aber von den anderen Parteien, ein herausragender zum Minister für besondere Aufgaben ernannt
Sie
wurde.
Sie sowas wie eine Katzentischfunktion da, am Kabinettstisch.
Eine Katzentischfunktion, ja. Ich habe sogar einmal gewagt, in einer Kabinettssitzung Helmut Kohl zu widersprechen, weil ich der Meinung war, dass die Privatisierung der Betriebe über die Treuhand nicht so laufen würde, wie ich mir das vorstelle. Und ich auch viel Negatives gehört habe, aber da wurde ich schnell eines Besseren belehrt und somit war ich relativ ruhig.
Wenn Sie gestatten, aus heutiger Sicht gesehen, Sie waren Staatsoberhaupt eines bis dato bestehenden Staates.
Ja.
Und wurden dann abgefunden, sage ich mal ganz bewusst, mit einer Ministerposition für besondere Aufgaben. Und wenig später waren Sie dann parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Sicherlich sehr berufsnah für Sie. Aber war das nicht irgendwie auch ein Affront aus dem Westen gegen alles, was aus dem Osten kam?
Also, es ist im politischen Leben so, dass man sich hart hochkämpfen muss. Und das haben wir nicht gebraucht. Letztendlich alle waren wir sogenannte Laienspieler, wie Sie schon vorher gesagt haben, wie der Westen das teilweise genannt hat. Und kam so letztendlich von heute auf morgen in diese Funktion, wobei ich letztendlich sagen muss, wir haben das als Laienspieler gar nicht schlecht gemacht. Wir haben die Wiedervereinigung in relativ kurzer Zeit herbeigeführt und man kann noch so viel recherchieren, aber ich glaube, wir haben unseren Job gut gemacht. Aber wir waren ja plötzlich Konkurrenten und insofern, ich weiß nicht, ob man mir nicht viel zugetraut hat oder was der Grund auch immer gewesen ist. Also letztendlich war ich eigentlich zufrieden mit meinem Job als parlamentarische Staatssekretärin, weil ich ein bisschen wieder in meine berufliche Laufbahn gekommen bin. Gesundheitspolitik ist das gewesen, was ich auch gerne gemacht hätte. Also ich wäre nicht gerne Frauenministerin geworden, sage ich mal so.
Aber hätten Sie nicht auch ein wenig auf die Barrikaden gehen müssen seinerzeit, bezogen auf die Seehofer, der ja damals, Seehofer war damals Ihr Chef als Minister für Gesundheit, die sogenannte Strukturreform auf den Weg gebracht hat, die ja die westdeutschen Ärzte zumindest und ich vermute mal auch viele im Osten dann doch zu Protestbewegungen verleitet haben, weil sie sagen, das geht jetzt alles auf unsere Kosten. Hätten Sie als Ärztin von Haus aus da nicht auch sagen können, dafür habe ich Verständnis?
Verständnis habe ich sehr wohl dafür gehabt. Aber wissen Sie, wenn Sie politisch etwas bewegen wollen, dann treten Sie immer irgendwelchen Berufsgruppen auf die Füße. Und allen recht getan ist sicherlich eine Kunst, die keiner kann, schon gar nicht in der Politik. Es ist ja damals das Ziel gewesen, den Kosten, die im Gesundheitswesen davonlaufen, Einhalt zu gebieten und die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung stabil zu halten. Das hat auch vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe. Es hat auch was zu tun mit Arbeitsplätzen. Und das ist das gewesen, was man als Politiker, egal aus welcher Berufsrichtung man kommt, im Blick haben muss. Und da muss man sich freimachen von den Lobbyisten. Wir sind ja nicht nur den Ärzten auf die Füße getreten, wir sind der Pharmaindustrie auf die Füße, den Apothekern. Also alles, was da so im Gesundheitswesen verdient. Und am Gesundheitswesen wird sehr viel verdient. Und das ist für mich nicht einfach gewesen. Ich habe viele böse Anrufe bekommen, bis hin zu meinem Bruder, der ja auch Arzt ist, und vielen Freunden. Aber das muss man aushalten in der Politik. Das ist der Job. Und ich habe auch immer versucht, Ihnen das zu erklären. Ob Sie das akzeptiert haben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber es ist egal.
Sie waren bis 1998 dann tätig. Dann wurden Sie oder wurde die damalige Regierung Kohl abgewählt. Sie sind dann noch in Ihrem Bereich geblieben, wenn ich so sagen darf. Sie haben dann das DAK in Berlin saniert.
Ja,
wie war das möglich?
Ja, ich bin 2002 freiwillig, muss ich sagen, aus dem Bundestag ausgeschieden und suchte natürlich auch nach einer neuen Aufgabe. Und dann sprach mich der ehemalige regierende Bürgermeister Schütz an, der vorher Präsident vom Roten Kreuz in Berlin war, ob ich nicht bereit wäre, Präsidentin dort zu werden. Der Landesverband war insolvent, sollte abgewickelt werden. Und entgegen aller Warnungen habe ich gesagt, okay, das wäre nochmal eine Aufgabe. Und das hat mich unglaublich gereizt. Und mit einer kleinen Mannschaft von 4 Leuten, also drei Leuten eigentlich, die mir zur Seite standen, 2 Vizepräsidenten und ein Geschäftsführer, haben wir es geschafft, innerhalb von 10 Jahren den Landesverband wieder auf gesunde Beine zu stellen. Und ich konnte den Landesverband nach 11 Jahren mit einer Eigenkapitalquote von über 70% wieder an meine Nachfolger übergeben. Und ich muss sagen, darauf bin ich so ein bisschen stolz, denn es war eine ehrenamtliche Aufgabe, für die ich aber voller Haftung übernommen habe. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil man was geschafft hat wieder.
Und man ist auch dankbar gewesen, hat Sie zur Ehrenpräsidentin ernannt.
Richtig, man hat mich zur Ehrenpräsidentin und sogar zum Ehrenmitglied im bundesweiten Verband.
Frau Bergmann-Pohl, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Und weiterhin alles Gute.
Danke.